Ja, in der Literatur, ich fange mal an, in der Literatur, wir sind ja an der Uni wissenschaftlich, unterscheiden wir so verschiedene Szenarien. Und die gehen von links nach rechts im Prinzip mit, wie viel gehe ich ins Netz, wie viel mache ich online. Ob ich E-Learning das schon nenne oder nicht, ab hier, ist eigentlich davon abhängig, welche Statistik ich haben möchte. Wenn ich viel E-Learning haben möchte, sagen wir, es fängt hier an. Wenn ich zum Präsidium gehe und sage, bitte gib mir Geld, wir haben kein E-Learning, wir brauchen mehr, dann würde ich bei hier zählen, je nach Statistik. Wenn es um ging, wie viel E-Learning machen die hessischen Unis, wir wollen ganz vorne sein, zählen wir ab da. Das ist je nachdem unterschiedlich. Ich werde es oft gefragt, ob zum Beispiel eine CD schon E-Learning ist. Was stimmt, das ist elektronisch und Lernen findet statt, aber es ist noch nicht das Internet im Spiel. Manche Einrichtungen sagen, es muss erst über Entfernung sein, dann ist es E-Learning. Andere sagen, es ist schon ein Lernprogramm im Schulungsraum fürs Selbststudium, ist E-Learning. Ich streite mich über sowas nicht. Mein Tipp wäre, klären Sie es in Ihrer Einrichtung, was Sie damit meinen und wo es für Sie anfängt. Was ist Ihr Konzept an der Stelle? An der Uni haben wir mal in Anlehnung an die TU Darmstadt ein E-Learning-Label eingeführt. Ziel ist, dass Studierende mal erkennen in der Vorlesungsverzeichnis, ah, hier kommen neue Medien zum Einsatz. Und da gibt es so eine Art Staffelung, da haben wir das E-Support genannt und ab hier E-Learning in verschiedenen Intensitäten dann auch. Und die gehen wir jetzt mal durch diese Nein. Das fängt damit an, dass wir ein Anreicherungskonzept haben. Das ist im Prinzip der Fall, wenn Sie sagen, ach, ich möchte meine Präsenz nicht ändern, das geht gar nicht, weil ich entweder Deputate zu erbringen habe, das ist die Situation an Hochschulen, die müssen ihre Deputate erbringen, oder weil ich in der Schule kann ich jetzt nichts ausfallen lassen, das passt nicht zu unserer Schulkultur oder unser Vorgesetzter will es nicht. Oder wir können uns das vorstellen, dann bewegt man sich gleich nach links. Und das ist je nach Einrichtung unterschiedlich. Viele einzelne Lehrende, aber auch ganze Teams und Institutionen bewegen sich so einen kleinen evolutionären Pfad von links nach rechts manchmal. Nicht ganz nach links, nicht ganz nach rechts, aber beginnen quasi hier oft Lehrende und arbeiten sich so langsam ein bisschen vor, wenn hier genug Erfahrungen da sind. Dann gibt es aber zum Beispiel Verlagshäuser, Firmen, die oft radikal ein neues Konzept eher auch mal hier beginnen für eine neue Zielgruppe. Zum Beispiel eine Volkshochschule, Berufstätige, Englischkurs, die gar nicht mehr in die VHS kommen wollen, die könnten direkt irgendwo hier reinspringen. Aber normal beginnen wir oft hier in der Beratung von Lehrenden auch. Und das ist auch gut, zum Beispiel als Bildungseinrichtung, da erstmal Erfahrung zu sammeln und zu gucken. Hier kann man auch mit der vorhandenen Zielgruppe manchmal arbeiten und gucken, wie reagiert die denn darauf? Ja, kann man das mit denen gehen? Hier fängt man manchmal an, auch mit ganz neuen Zielgruppen oder auch neuen Angeboten, wenn man jetzt ein Verlag ist oder so. Sie können ja nicht einfach eine Zielgruppe austauschen als Schule. Was wir hier im Prinzip machen, ist, dass ich zum Beispiel Präsenzsitzungen habe und online eine Begleitung anbiete. Die erste Form, was meistens stattfindet, ist rein nur mal PDFs werden ins Netz gestellt. Die Folien vom Vortrag von jeder Woche kommen ins Netz. Begleitend Literaturhinweise, vielleicht den Semesterplan. Da passiert jetzt noch nicht viel im Netz an Aktivität. Im Prinzip ist Online-Tutorial fast ein falsches Wort, man muss hier so Online-Grundrauschen schreiben. Was jetzt manchmal passiert, dass Lehrende jetzt hier ein Forum anbieten. Also haben jeden Donnerstag ihren Englischkurs, Volkshochschule oder jeden Mittwochmorgen ihre Vorlesung hier an der Uni. Und stellen jetzt mal ein Forum ins Netz und hoffen, dass die Studenten jetzt total interessiert die Inhalte der Vorlesung diskutieren und sind dann ein bisschen enttäuscht, wenn das nicht stattfindet. Wenn es passiert und dann kommen Lehrer zu mir, Frau Bremer, mein E-Learning klappt nicht. Naja, es könnte vielleicht daran liegen, dass den Studierenden gar nicht klar ist, warum die jetzt hier im Netz irgendwas machen sollen. Weil es hat gar keinen richtigen Anlass. Die sehen sich jeden Donnerstag oder jeden Mittwoch, die sehen sich in der Cafeteria. Warum sollen die im Netz jetzt hier irgendwas tun? Und außerdem ist denen gar nicht klar, was sie da tun sollen. Jetzt gibt es in der Forschung zu sozialen Netzwerken sogenannte Nielsen-Regel. 90, 9, 1. 90% machen gar nichts in sozialen Netzwerken. 9% schreiben ein bisschen, 1% schreibt viel oder mehr. Und das trifft auch, beobachten wir, in so großen Veranstaltungen zu. Wir haben zum Beispiel eine Vorlesung von Professor Brumlik hier gehabt, 1000 Teilnehmer, Einführung in die Pädagogik, Grundstudium. Ja, bei 1000 Teilnehmern schreibt da auch mal jemand und verirrt sich da ins Forum. Was aber meistens kommt, sind nicht irgendwie tolle Fragen zu meiner Vorlesung, sondern es kommen Fragen organisatorischer Art. Und wenn es nur ist, ich habe einen WG-Mitbewohner, ich hätte eine WG, Zimmer frei, wer mag hier wohnen oder ich habe ein Auto oder einen Computer übrig. Oder fragen, wann gibt es eigentlich Feedback, wann gibt es die Probeklausur, ja, wo war der Professor letzte Woche, wo hole ich mir den Schein ab? Also oft so Orga, da sind Lehrende manchmal enttäuscht, weil die denken, ja, jetzt diskutieren die hier ganz toll zu meiner Vorlesung. Wir haben das mal unter uns im Team das Dementi-Forum genannt, weil in diesem Forum zu dieser Vorlesung kamen ganz viele Fragen zum Pädagogikstudium und das Team war nur noch so am Erklären und Entmystifizieren eines Pädagogikstudiums. Nein, ihr müsst nicht den Schein machen vor dem, nein, es ist nicht so, so ist es. Also hauptsächlich organisatorische Fragen, die einem so am Herzen liegen. Man kann das ändern, ich sage nachher wie, ich will Sie nur vor der Enttäuschung bewahren. Sie können da gern ein Forum anbieten, aber nicht enttäuscht sein, wenn da nicht viel Diskurs stattfindet. Kommunikationsbedürfnis ist mit hoher Präsenz erstmal gefüllt. Es gibt so Überraschungsausreißer, das sind so Fächer, in denen eine Fachkultur von Kommunikation im Netz besteht. Und das wären zum Beispiel Informatiker, die sind gewohnt, sich im Netz zu helfen. Ja, wenn jemand da irgendwie ein Virus hat, gehen die dann auf den Rechner, helfen sich in Foren. Das ist eine Kultur, die schon da ist, die auch üblich ist in dem Fach, sich zu helfen. Und dann gibt es Überraschungs, quasi Fachbereiche, wo plötzlich das klappt. Und die hätten vielleicht vorher per Mail geschickt und schreiben jetzt mal ins Forum. Was man gut machen kann, man kann so ein Forum hier, jenseits von dem Bereitstellen von Material, versuchen als Ort zu etablieren. Wenn Sie zum Beispiel sehr, sehr viele Teilnehmer haben und nicht allen per Mail Fragen beantworten können, haben Sie die Chance, Sie würden mir eine Mail schicken und ich beantworte es im Forum und schreibe nicht eine Antwort zurück, sondern schreibe Ihnen, ich habe es im Forum beantwortet. Und ziehe Sie so ums Forum in der Hoffnung, dass die nächste Gruppe irgendwann mal lernt, also nach und nach im Forum erstmal nachzuschauen, statt per Mail das zu fragen. Was dann passieren kann, ist, wenn es hinten im Semester ist, wenn es sehr voll wird, dass keiner mehr seine Frage antwortet findet, dass man das mal nimmt und so eine genannte FAQ-Liste draus macht. Frequently Asked Questions. Das dann sagt, also wenn dann das so eine Liste, aber durch die Fragen hat man schon Material auch dafür. Ja. Aber man überlässt den Hinteren nicht, dass sie sich jetzt mühsam da was zusammensuchen müssen und nicht mal ihre Frage irgendwie finden. Jetzt gehen wir mal in den nächsten Schritt, jetzt wird es ein bisschen spannender. Und zwar, wenn Sie das Wort Blended Learning mal gehört haben. Wer von Ihnen kennt Blended Learning so als Begriff, schon gehört? Blended ist Mischung, Tabak, Whisky, so ist dann besser. Es mischt Präsenz- und Online-Phasen. Und den Begriff haben wir vorher hybride Lernformen genannt oder Fernstudiengänge haben das Lernen im Medienverbund genannt. Und dann kam irgendwann Blended Learning. Auf irgendeiner LearnTech, das ist so eine E-Learning-Messe, kam das Firmen lieben, neue Begriffe zu bringen. Kann man wieder Zeitschriften machen, Tagungen und was verkaufen. Kam Blended Learning. Und es ist heute sehr gesetzt, der Begriff. Und jetzt kommt der Übergang, jetzt gucken wir es quasi von dem in sowas. Jetzt sind nicht die Lernen hier die ganze Zeit online. P ist die Präsenz. Die sind nicht die ganze Zeit online, sondern das ist eigentlich im universitären Kontext das ganz normale Selbststudium. Und das ist ja für Uni-Leute in diesen Workload-Kalkulationen drin. Dann ist immer so 2 Stunden Vorlesung und diese Vor- und Nachbereitung. Früher mit Semesterwochenstunden, ja 2 Stunden Vor-Nachbereitung. Sie als Anbieter würden das anders kalkulieren. Sie würden sagen, wir machen ein Angebot, davon ist 40 Stunden in Präsenz, 40 online lernen. Das schreibt man dann mit in die Werbung. Bei der Schule ist die Frage, ist die Hausaufgabenphase? Ich begleite hier in Hessen ein Projekt mit Berufsschulen, das ist ganz spannend. Selbes Fach, 2 Berufsschulen in Hessen, selber Jahre, alles identisch. Und der eine Lehrer sagt, bei mir würden die nie was nebenher machen, der andere sagt, kein Problem. Das ist oft eine Kultur an der Schule. Ja, sagt der eine, wo die nichts machen, also wenn die da nebenher was machen müssten, dann würden die sich beschweren. Die sind so in der Firma eingebunden. Das finde ich oft ganz spannend, auch an dualen Hochschulstudiengängen, dass manche sagen, ja, die sind gewohnt, was zu machen und andere sagen, nee, bei uns keine Chance, die sind im Betrieb. Ja, das ist oft einfach auch eine kulturelle Frage, wie weit die da gewohnt sind, was zu tun. Wir haben das Format in der Lehrerfortbildung probiert. Da haben wir auch gemerkt, wir müssen die daran gewöhnen, dass wir das jetzt wirklich ernst meinen zwischen den Präsenzsitzungen, dass hier was zu tun ist. Und wir reden auch ein bisschen auch von der Sozialisation, die stattfindet. Eine Mediensozialisation auf Mediennutzung hin, aber auch eine Lernsozialisation, wie quasi funktioniert das hier in der Einrichtung. Der Unterschied ist jetzt zu vorher, dass wir jetzt wirklich an diese Phase zwischen Präsenz rangehen, an die sogenannte Selbststudiumsphase und hier sogenannte Lernanlässe schaffen. Und da gucken wir gleich mal ein bisschen rein, was man da so machen kann. Wichtig ist auch, dass es vernetzt ist. Ein Geheimnis übrigens, wenn Sie kein Internet haben, kein Online-Lernen und eine Präsenzveranstaltung haben und wollen, dass die Teilnehmer sich vorbereiten, ist ein Geheimnis, dass man am Anfang der Präsenz die Teilnehmer aktiviert und mit dem Input der Teilnehmer aus der Phase vorher arbeitet. Das heißt, wenn wir uns jetzt letzte Woche gesehen hätten und heute wieder, Sie hätten Hausaufgaben bekommen, dass Sie Ihr Ergebnis dieser Phase hier vorstellen. Die größte Falle, die passieren kann, dass ich als Lehrende es nicht aushalte, dass sich keiner meldet und ich stattdessen schnell einen Vortrag halte, weil ich es hier nicht aushalte, dass so ruhig ist. Ja, das Einzige, was ich tun kann, ist wirklich dann auch diesen Input einfordern, gegebenenfalls auch mit leicht unangenehmen Gefühlen für die Teilnehmer, dass sie sich nicht ganz wohl fühlen, wenn sie nicht vorbereitet sind. Falls ich dann stattdessen lieber einen Vortrag halte, um das nicht zu tun, werden die, die sich vorbereitet haben, nie wieder vorbereiten. Oder außer sie sind selbst motiviert. Das lohnt sich ja nicht. Was wir jetzt probieren in diesen Settings hier, dass wir quasi einen Anlass, sich vorzubereiten, ein bisschen nach vorne schieben und nicht erst am Anfang der Präsenz, sondern zum Beispiel hier schon mal eine Einreichung einsammeln. Um zu sehen, ah, hat vorbereitet. Je nach Gruppengröße, je nach Betreuungskapazitäten, die ich habe, ist es unterschiedlich. Was wir in der Informatik und Mathematik hier zum Beispiel fahren, ist, dass wir nicht nur die Präsenz, wir haben wie zwei Präsenzschienen, wir haben die Vorlesung, wir haben Tutorium. Und die Teilnehmer gehen in die Vorlesung, holen sich das rezeptiv das Wissen ab, haben dann eine Übung, in der sie das anwenden und reichen quasi vor der nächsten Präsenztutorium die Übung an ihren Tutor ein. Der Tutor kann schon mal sehen, wer was gemacht hat. Eigentlich sollen alle was machen, es wird auch belohnt, dazu sage ich gleich was. Und kann aber jetzt, die müssen nämlich zweimal im Semester, müssen die Studenten an die Tafel. Und damit nicht die, die ganz schwach sind oder schüchtern sind und Angst haben, das bis ans Ende des Semesters schieben und dann noch zweimal an die Tafel müssen, ist eine Möglichkeit, dass der Tutor ja sieht, der ist ganz schüchtern, aber der hat eine tolle Aufgabe gemacht. Dem kann er schon mal eine Mail schicken, wie wär's, du rechnest am Freitag vor, das ist toll gerechnet. Kann das schon mittwochsabends rausmailen. Das ist ein integratives Konzept, deshalb Integrationskonzept. In Verlagsgeschichten, was immer sie anbieten, kann ich auch wirklich sagen, ich habe Teile von Lerneinheiten komplett online. Ich habe die weniger vor Ort, die kommen aus ganz Deutschland. Ich habe so eine Weiterbildung auch, die sollen nicht so oft reisen müssen. Und dann überlegt man, was mache ich online, was in Präsenz? Was kann ich nur online auch machen? Die Online-Phasen sind dann weitaus mächtiger auch vom Inhalt. Jetzt schauen wir uns mal so ein Zusammenspiel Online-Präsenz an, wie das aussehen kann. Das eine ist der Klassiker, Vortrag. Und man schickt sie dann in die Anwendung. Und die kann sehr, nach Fach sehr unterschiedlich sein. Wir haben zum Beispiel in der Medizin Professor Ochsendorf, Dermatologe, gibt eine Vorlesung über Hautkrankheiten. Danach gehen die an Fälle und bearbeiten in Gruppen einen Fall dazu. Und der Vorteil ist, dass sie jetzt zu diesem theoretischen Wissen, was sie gesehen haben, quasi durch die Anwendung das Wissen besser sich aneignen können. Immer wenn Sie mal so ein Konzept machen, wir haben eine Workshop-Reihe, da lernt man das, würde ich Sie dann fragen, ja, Online-Phase, machen die das einzeln oder in Gruppen? Und Sie würden zu mir sagen, das machen die in Gruppen, da würde ich Sie fragen, ja, wann bilden die die Gruppen und wie groß sind die denn und nach welchen Kriterien? Es ist manchmal passiert, dass Lehrende ein Konzept machen, wo Studierende hier was online miteinander machen sollen und angenommen die Vorlesung oder die Seminar oder Unterrichtsstunde des Donnerstags. Und die sollen am nächsten Donnerstag das wieder vorstellen oder besprechen, und sollen es noch in Gruppen machen und sie wollen es Dienstag schon haben, damit sie es angucken können, zwei Tage vorher. Da bleibt denen Freitag und Montag, außer sie arbeiten am Wochenende und der Dienstag. Und wenn Montag, Dienstag volle Hochschultage oder Schultage sind oder Arbeitstage, bleibt denen sehr wenig Zeit. Das ist zum Beispiel was, wenn wir das in Gruppen machen, dass wir hier mehr Zeit geben müssen. Entweder überlegen, oh, die Gruppen können sich treffen. Ich habe schon Gruppen hier an der Uni gebildet, nach wer ist an welchem Campus, an welchem Tag, damit die sich persönlich treffen können. Oder die sind fähig schon, diese Gruppen online zu kooperieren. Und dann müssen die es aber schon ein bisschen können. Müssen wissen, wenn mir jemand eine Mail schickt, ich schaffe das jetzt nicht, schreibe ich mal zurück, kommt noch. Ja, das ist eine Art Fähigkeit zur Online-Kooperation. Oder ich gebe mehr Zeit. Was der Ochsendorf macht, die bearbeiten Fälle zu den Krankheitsbildern in Gruppen, reichen die ein und jetzt macht er Folgendes, jetzt greift er das hier auf, er geht mit dem Mikrofon durch die Reihen. Und dadurch, dass Sie sich ja vorbereitet haben, ist es nicht ganz so gewaltsam wie ein unvorbereiteter Student. Was haben Sie denn gemacht? Was haben Sie denn gerechnet oder in dem Fall gemacht? Sondern er greift die beispielhaft auf, geht auch durch die letzten Reihen, steigt durch die Bänke. Inzwischen sitzen die, die sich nicht melden wollen, wahrscheinlich vorne, weil er mal hinterhin geht. Und bespricht dann diesen Fall. Und jetzt kann man zwei Sachen machen. Man kann einfach von vom Prozess her jetzt mehr Wissen reingeben, was, wenn es hier reingegeben worden wäre, gar nicht hätte rezipiert werden können, weil es so viel ist. Ja, wenn ich jetzt heute Input mache und Sie machen Übungen, wir treffen uns nächste Woche wieder, machen weiter, da können Sie das, was ich nächste Woche erzähle, besser verarbeiten, als wenn ich das heute reingebe. Also findet die Anwendung statt. Und durch dieses Rumgehen mit dem Mikro schafft er einen Anlass, dass Sie sich auch vorbereiten. Plus, die reichen das ein. Jetzt das Problem, 205 Studenten sitzen da, in Gruppen sind immer noch 60, 70 Einreichungen, die kann man gar nicht alle lesen. Ideal ist, wir würden es lesen. Das größte Gut, was wir haben als Lehrende, ist Feedback geben. Das ist aber eine Betreuungsfrage. Das ist auch, was man dann beachtet. Was mache ich? Methodisch kann ich das betreuen. Wo machen die Einreichungen? Und gibt vielleicht diese knappe Ressource Feedback nur an bestimmten Phasen im Semester, wo es wirklich entscheidend ist und wertvoll, außer man hat irgendwie, macht es so teuer, dass die dauernd zahlen, also Feedback bekommen. Das ist auch eine Möglichkeit. In der Uni haben wir dann oft nicht die Ressourcen, 200 Einreichungen jede Woche anzuschauen. Was wir da gemacht haben, ist, die reichen das ein und können dann zum Beispiel selbst nochmal einen Abgleich machen mit einem Experteninput, stichpunkthaft kommt es vor. Oder ein Medizinstudent hat im Fachbereich Medizin auch einen Fallgenerator gestrickt. Dann können die, wenn die einen Patienten quasi zur Untersuchung schicken, gucken, was habe ich gemacht und was hat der Experte gemacht. Und es rechnen sogar die Euros aus, die die Untersuchung kostet. Ja, nach dem, weiß nicht, wie das bei euch heißt, diese Tabellen, die ihr habt. Und das kann er wirklich vergleichen. Ich habe den zum Röntgen geschickt, ich hätte nur mal die Zunge gucken müssen, ob die belegt ist. Ja, so gut. Ja, bei mir 20.000 Euro, der Experte hat 3.000 Euro Untersuchungskosten und können das abgleichen selbst. Studierende oder Lernende generell lieben Feedback. Wo stehe ich im Lernprozess? In Bezug auf die Sache oder auf die Gruppe, ohne zum Beispiel immer einen Hochschullehrer belasten zu müssen. Da gibt es im Sprachenlernbereich ganz viele so Angebote, wo man quasi so reinspricht und sich mit Muttersprachler vergleichen kann. Selbsttests nennen wir das. Ja, und nicht immer Hochschullehrer gibt mir Feedback. Das geht aber nicht in jedem Fach. Das gibt einfach Fächer und philosophischen Diskurs, kann ich schlecht einen Multiple-Choice-Test machen. Ja. Da muss man mal abwägen, an welchen Stellen gibt mein Fach mir auch solche Möglichkeiten. Ja, und hier kann ich ja wieder dann die neue Theorie reingeben, es geht dann weiter und dann wieder in den Fall oder das Krankheitsbild vertiefen. Und das ist die Integration. Das ist einfach nur mal Beispiele aus Lernprogrammen, das ist ein längeres Lernprogramm, einfach ein Beispiel für einen Test, den man einsetzen kann. Man gibt so Testformen mit in Reihenfolge bringen, ja, ist immer die Frage. Das Wichtige ist manchmal nicht die Testform, sondern die Aktivierung, das schafft einen Anlass, vorher was zu lesen. Ja, dass man Tests einsetzt online, die wirklich einfach nur ein Anker sind, um was zu lesen. Wenn diese Tests nicht zum Selbsttest sind, dass ich gucke, was ich kapiert habe und was nicht, sondern prüfungsrelevant sind. Also angenommen, ich sage im Semester, wir machen hier einen Multiple-Choice-Test und ihr müsst so und so viel bestanden haben, um zur Klausur zugelassen zu werden. Das sind so Methoden, die wir machen. Oder ihr müsst 5 von 7 mitmachen, dann habt ihr schon mal 10 Punkte von 80 in der Klausur. Das ist man belohnt, dieses Mitlernen. Ist heutzutage einfach das Problem, dass unsere Studenten nicht dumm sind und im Netz unterwegs sind. Das heißt, der erste Schlaue macht B1, A3 in der Facebook-Gruppe, dann ist es dahin mit ihrem Multiple-Choice-Test. Das heißt, da müssen sie aber darauf vorbereitet sein, dass Studenten sich schon hinter den Kulissen sehr gut austauschen zu Veranstaltungen. Ich habe hier mehrere E-Learning-Projekte, studentische, jetzt betreue ich und die erzählen mir dann auch mal so ein bisschen, was da läuft. Und der eine meinte er ist nicht in Facebook und also muss über seine Freundin da immer irgendwo rein. Wenn man nicht in Facebook ist, hat man in manchen Fächern echt einen Lernnachteil auch. Man kriegt manche Infos nicht, manche Prüfungstipps, Klausursachen und so. Ja, da haben auch Studenten noch im Raum. Ist es so? Patrick ist bei uns, studentischer Mitarbeiter. Ja, hier auch nochmal Felix, die beiden. Ja, und das ist manchmal, dass Hochschullehrende das gar nicht so mitkriegen oder als Lehrende auch, ja, was da wirklich passiert. Die sind schon in einer ganz anderen Welt im Netz unterwegs als manche Lehrende. Und das sind oft Klüfte auch, was man so mitkriegt. Das ist ein Beispiel, das ist von der Gestaltung nicht so toll. Man macht übrigens keinen Blogsatz auf Webseiten. Das ist schlechter lesbar, es ist besser eingerückt. Aber das ist zum Beispiel, das ist schon älter aus dem medizinischen Projekt. Das ist ein Verbund von mehreren Hochschulen im Münchner Raum. München ist dabei. Das ist fallbasiertes Lernen. Die bekommen Fall und das nennen wir auch Szenarios, Scenario-based, szenarienorientiert. Die bekommen also wirklich, wenn abholt, du wärst jetzt Arzt und was machst du jetzt? Das Spannende ist, das können Sie nicht so gut sehen, die Lösung ist ganz lange nicht verfügbar. Man muss ganz viel gemacht haben, um eine Lösung zu bekommen. Aber man kann einen Expertentipp bekommen. Ja, man kann sich quasi abholen, was würde der Experte tun? Und dann kann man auch nochmal einen Tipp kriegen, wenn man nicht weiter weiß. Oder auch mal den eigenen Lösungsweg vergleichen. Muss aber eigene Anstrengung machen. So Sachen sind toll, aber nicht trivial zu produzieren. Da steckt mehr Arbeit drin, als jetzt irgendwie so ein Text-PDF zu beschreiben, weil im Prinzip auch so ein Pfad drin steckt. Wir müssen uns bewusst sein, wir modellieren damit auch einen möglichen Lösungsweg. Vielleicht würden Studenten ganz anders vorgehen. Also wir tun sehr viel von unserem Weg schon da reinpressen, sobald wir sowas in irgendwelche Pfade reinlegen. Es gibt ein neues Konzept, das, die Folien gibt es schon lange und jetzt gibt es einen neuen Namen dafür, aber ich erzähle erstmal den Hintergrund. Die Idee ist hier, dass ich habe Hochschullehrer an der Uni Konstanz, hatte ich mal so ein Team, 22 Profs, nur Männer, die sagen, oh, ich habe, stehe da voll, meinen Studenten, halt Vorlesungen, habe aber nur 6 Leute, das ist so Mechatronik, Robotik. Sagen, das ist so schade, eigentlich trennt mich die Vorlesung. Und die Uni St. Gallen hat ein X-Konzept, die haben gesagt, wir wollen die Kontaktzeit, wo Lernende und Lehrende sich treffen, wertvoller nutzen. Und sagen, diese Wissensabgabe von Vorlesungen, dieses pure Rezipieren, ist eigentlich nicht das, was wir irgendwie machen wollen. Wie kann ich das denn mal ans Netz auslagern und nutze aber die Präsenz für Anwendung, Übung? Das wäre ein Beispiel jetzt in der Robotik, die haben Roboter zusammengebaut, ja, so kleine Roboter, die irgendwie wie die Mars-Sonde, diese Mars-Mobil, solche Geschichten, die dann gesteuert werden. Oder auch in Sozialwissenschaften, die machen Rollenspiele. Können was ausprobieren, Pflegebereiche, ja, da muss angefasst werden, da müssen Patienten irgendwo gelegt werden. Und dazu brauchen wir die Präsenz und wir gucken mal, ob wir diese Theorie auslagern können. Das wäre einmal ganz trivial, man lässt ihn Buch lesen. Das haben wir mal gemacht, 99 haben wir Studenten Buch lesen lassen und uns für Diskussion getroffen. Was hier hilft, ist entweder, dass ich in der Präsenz einen Anlass schaffe, dass die vorher lesen, oder wieder der Hebel. Hier kommt der Hebel hin, ein Quiz. Eine Hydrologin hier bei uns im Bereich Geowissenschaften hat jeden Samstag 18 Uhr zu was gelesen werden musste, eine Einreichung gemacht. Mal ein Mindmap, mal eine Collage, mal ein Quiz, immer anders, immer 18 Uhr. Wenn wir vor Sportschau, wann fängt Sportschau an? 18? Genau, immer vor Sportschau Einreichungen, dann waren die frei. Und die hat es so belohnt, dass wenn man 5 von den 7 Übungen mitgemacht hatte, nur dann konnte man zur Klausur zugelassen werden. Das ist eher eine harte Zuckerbrotpeitsche, eine harte Methode. Es gibt auch das, dass ich dann schon Punkte sammle. Das machen wir uns die Informatiker. Ich habe schon Punkte gesammelt und habe wie so einen Grundstein für die Klausuren, muss dann weniger nervös sein. Ich bringe schon mal 20 von 80 Punkten oder mit oder 10 von 100. Das andere, was ich hier einsetzen kann, sind zum Beispiel Aufzeichnungen von Vorträgen, was wir heute machen. An der Fachhochschule in Wiesbaden, heute Hochschule Rhein-Main, hat Frau Professor Hahn zum Beispiel ihre Vorlesung im Winter gefilmt. Im Winter gehalten, im Winter gefilmt und im Sommer nur die Videos eingesetzt und die Übung selbst gehalten. Aber hat dann die Präsenz so gestaltet, dass man Anlass hatte, hier das anzuschauen. Also wenn man das nicht angeguckt hat, das Video, kam man hier nicht gut mit. Und das ist ein wichtiges Element. Und ein Freund von mir, Professor Spannagel an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, ist Mathe-Prof. Und er meinte irgendwann, Mathe erzählt immer dasselbe, Mathe-Einführung. Man kann es nicht mehr hören. Also hat er jetzt die Vorlesung ins Netz und begleitet dann auch, lässt rechnet mit den Teilnehmern in der Präsenz. Und die Art, wie die Vorlesungen aufgezeichnet werden, sind ganz unterschiedlich. Christian Spannagel lässt sich wirklich filmen, während er an die Tafel schreibt. Du brauchst dann jemanden, der gut mitgeht oder eine gute Kamera, die das Ganze filmt. Manchmal schlecht zu lesbar, die grüne Tafel auf quasi weiße Kreide auf grüner Tafel. Es gibt andere, wir haben hier einen Mathematiker, der schreibt in sein Tablet rein. Und schreibt quasi und filmt es ab. Und das ist so ein bisschen, er schreibt es in Word einfach und filmt seinen Ton dazu. Man sieht ihn nicht. Das ist ein bisschen wie diese Overhead-Folien, die man so rollen kann. Ja, so endlos Papier. Und wir haben aber auch Settings, was unser Videoteam an der Uni zum Beispiel macht, wo wir die Folien und das Bild von dem Hochschullehrer und Ton alles in einem mit einer Software filmen. Da gibt es einfach Software, die auch jetzt gerade hier im Einsatz ist, da hinten. Ja, das Schöne ist, man muss sich nicht hinterher groß schneiden. Die Software packt das alles schon passend zusammen. Es gibt Untersuchungen, dass wenn man dieses kleine Köpfchen, den Talking Head, sieht, wenn man den Hochschullehrer nicht kennt, ab 15 Minuten für manche Typen, die einen visuellen Effekt brauchen, die dann besser zuhören können. Ich zeige Ihnen gleich so ein Beispiel. Ja, wenn dieses Bildchen da ist. Wenn man Teilnehmer hat in der Weiterbildung, die man quasi, die den Hochschullehrenden oder den Referenten, Trainer nie sehen, hilft es, wenn die den mal sehen. das Videobild. Wenn es aber der Hochschullehrer ist, den ich jede Woche sehe, dann brauche ich das nicht unbedingt. Sie waren noch von Hochschulen, Unis, wer ist denn von Unis kurz, dann kann ich ein bisschen darauf referenzieren. Wir haben Untersuchungen hier in der Uni gemacht, dass es nicht so ist, dass Studierende dann wegbleiben aus der Vorlesung Grundstudium. Die kommen noch brav, im Hauptstudium ist ein bisschen anders. Wir haben es aber dann entschieden, dass die Vorlesungen, die wir ins Netz stellen, vielleicht die sind, wo gar keine Anwesenheitspflicht auf die Vorlesung ist, sondern im Tutorium dann. Sie sollen ins Tutorium kommen und die Vorlesung ist wahlweise. Die Vorlesung wird viel auch die Aufzeichnung genutzt zur Nachbereitung, kurz vor der Klausur nochmal oder Dinge, die man nicht verstanden hat. Professor Wohlfahrt hat das so gemacht, er hat seine Vorlesung aufgezeichnet und die haben im Tutorium teilweise nochmal genau die Sequenz, die sie nicht verstanden haben, nochmal hochgezogen, besprochen. Der Tutor hat es nochmal erklärt, es wurde auch wieder aufgezeichnet, gerade in Mathe war das sehr hilfreich. Und ja, was wir machen an der Uni, zum Beispiel ein Drittel der Veranstaltungen sind ungefähr frei im Netz, der Rest ist geschlossen. Also kann man, komme ich noch dazu, eine Plattform bereitstellen. Der Begriff, der dafür, gab es dann auch immer einen Begriff, ist Flipped oder Inverted Classroom. Wenn Sie das mal hören, damit ist gemeint, dass ich quasi über eine Konserve, über eine Aufzeichnung die Wissensvermittlung mache, das Wissensabgabe und die Präsenz nutze, um die Kontaktzeit anders zu nutzen, aktivierend, anwendend, besprechend, rechnend, feedbackgebend. Ja, das ist das Konzept. In Hessen macht Professor Handke an der Uni Marburg damit relativ viel. Und vor 6 Wochen, 8 Wochen war im Spiegel, so mal 3 Seiten im Spiegel, weiß nicht, wer es gesehen hat, über E-Learning, neue Medien. Das ist so ein bisschen, worauf da referenziert wurde. Das ist inzwischen halt das Network hier, Flipped Learning. Das ist Screencast, ist was, mit dem ich das auch aufzeichnen kann. Das ist zum Beispiel, Sie können sich auch zu Hause hinsetzen und sagen, ich habe jetzt kein Videoteam, das mich filmt. Und dann könnte ich auch zu Hause quasi in meine Folien reinsprechen. Wenn Sie so einen Laptop haben mit so einer Videokamera oben, ging das auch. Wichtig ist, dass Sie ein gutes Mikro haben. Die Tonqualität ist sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es auch mal Lehren, die sagen, oh, das wissen manche nicht. 2 Drittel können es, 1 Drittel nicht. Das erzähle ich daheim in meine Folien mal rein und stelle das als Aufzeichnung im Netz. Da muss ich nicht eine Vorlesung dazu halten und 2 Drittel sind gelangweilt. Ja, und also wenn Sie jetzt Sachen haben, so Wissenslücken, können Sie damit ausgleichen. Ein paar können es, ein paar nicht. Sie finden kein passendes Buch, können sich im Prinzip zu Hause hinsetzen und es mal reinsprechen und im Netz bereitstellen. Und das dann auch in Ihrer Lernplattform der Schule. Ja, das ist so eine sehr einfache Form, da braucht man kein Videoteam. Das ist natürlich dann schicker hier mit toller Kamera und allem. Ja. Aber man kann es auch mit kleinem Aufwand machen und die Software dazu nennt sich dann Screencast. Das sind die Tools, mit denen man sowas macht. Ja, Sie brauchen quasi ihre PowerPoint-Folien, Screencast-Tool, machen auf Aufnahme und es filmt einfach ab, was Sie am Bildschirm machen. Ursprünglich war das mal gedacht, um so Software-Schulung zu machen. Man klickt dann am Bildschirm, jetzt klicken Sie hier, spricht da rein. Inzwischen wird das auch benutzt, um einfach so Vorträge zu machen und Sie finden im YouTube ganz viele so Beispiele. YouTube ist voll mit Educational Resources, also Bildungsressourcen. Das ist Christian Spannagel, das ist nochmal das Tafelbild. Sieht man ihn. Und er hat wirklich seine ganzen Sachen, also er ist radikal Fan von diesen offenen Bildungsressourcen, stellt die in YouTube hier. Und dann hat er auch Freude, sich immer Feedback von Leuten, die gar nicht bei ihm lernen an der Hochschule. Studierende gucken sich auch Sachen an von anderen Hochschulen, die das nochmal toll erklären und teilen diesen Link dann in Facebook oder so. Wenn irgendwas der eigene Hochschullehrer schlecht erklärt, dann holen sie sich das nochmal. Bis hin zu Hochschullehrer oder Lehrende holen sich Ideen, wie andere das erklären. Mein Partner ist Hochschullehrer, der guckt sich immer mal die amerikanischen Profs an. Wie erklären die das denn? Es gibt so ein paar Sachverhalte in Mathe, die sind sehr schwer. So, wie erklärt ihr das denn? Ja. Ist auch ganz spannend. Das ist eine andere Form, das ist ein Lernprogramm. Fachwort dafür ist auch Web-Based Training. An der Uni ganz ungern benutzt wegen dem Training da hinten. Ja, also Training, wir sind noch Wissenschaftler, Training. Ja. Schulen sind, Firmen haben kein Problem, das zu sagen. Wir haben ursprünglich mal gedacht, wir nutzen diese WBTs, um damit so Wissensvermittlung zu machen. Inzwischen beobachten wir eher, dass es viel effizienter, jemand erzählt was, man stellt eine Kamera hin, hat einen Bruchteil von Aufwand. Wir müssen nachher nicht mehr viel schneiden, außer wir fangen an zu diskutieren, wollen es rausschneiden. Kommt vorne im Intro rein, hinten Abspann, ein bisschen Musik und ein Logo und dann ist es fertig. Und wir haben so einen Zielkorridor von 2 Stunden nach Vortrag im Netz zu sein in der Vorlesung. Schaffen wir nicht immer, aber es ist unser Ziel. Das, ein Lernprogramm mit so hier Vorwärtsklicken und Übungen und so weiter, rechnen wir an 1 zu 100. Eine Stunde Vorlesung oder Vortrag, 100 Stunden Produktionszeit, ja, wenn das hinkommt. Ja, das ist ein hoher Aufwand. Das lohnt sich eigentlich nur, wenn man sagt, ich habe eine hohe Wiederholungsrate. Ich muss es oft nutzen. Ich habe ein Grundlagenfach wie Mathe oder Physik und habe jetzt nicht jedes Jahr was Neues. Europäische Steuerrechtsvorlesungen würde ich so nicht umsetzen. Das ändert sich zu oft. Oder ich habe eine ganz große Zahl, die ich erreiche. Oder ich will ganz schick was haben. Das ist manchmal auch ein Anlass, was schick zu haben. Also ich brauche Content und die Teilnehmer zahlen und es macht was her. Was darin gut ist, wenn es interaktiv ist. Wenn ein Teilnehmer da so sitzt und sich da so durchklickt, ist es sehr berieselnd und nicht sehr aktivierend. Und wenn man schon da Arbeit reinsteckt, macht es wirklich Sinn darin, eine Interaktivität reinzubauen. Ich kriege dann manchmal so Sachen, um da Qualitätssicherung zu machen, dann haben die 20 Seiten Text, Bild und hinten sind dann 10 Seiten Quizzes. Nicht so. Ja, der Quiz muss rein. Wenn Sie jetzt ein 20-seitiges PDF-Skript haben, Text, nur Text, ein paar Bildchen, ist es vollkommen okay, das so zu lassen. Das muss auch nicht unbedingt am Bildschirm gelesen werden, das ist gut. Eine gute Lernform ist immer noch Text ausdrucken, anstreichen, markieren, dran arbeiten. Das ist immer noch eine super Lernform. In unserer Generation, wenn ich uns so ein bisschen angucke, also so, die hier sitzen, ist es noch so, wir können am Bildschirm gelesene Texte schlechter behalten als Texte, mit denen wir arbeiten. Das ändert sich ein bisschen mit den Jüngeren und das ändert sich auch, wenn sie oft am Bildschirm lesen. Dann gewöhnen sie sich ein bisschen dran. Was hilft ist, wenn es visualisiert ist. Dann rennen wir aber in eine nächste Falle. Wenn wir Bilder rezipieren, sagt unser Hirn ganz schnell, habe ich verstanden, habe ich verstanden, habe ich verstanden. Und dann rennen wir da so durch so ein Lernprogramm mit der Suggestion, oh, habe ich alles kapiert. Und das ist auch wieder ein Problem. Der optimale Weg ist, den Lerner anzuhalten und quasi in die Tiefe zu zerren durch Aktivität. Da gibt es Interaktivitäten wie jetzt so ein Quiz, dass ich innerhalb dieses Programms dann so einen Multiple-Choice-Test habe, was eine Reihenfolge bringen müssen, bis aufwendigere Sachen, dass ich wirklich eine Maschine irgendwas ausrechnen muss, dann geht eine Maschine an oder irgendwas in einem Bild Track and Drop machen muss. So interaktiver, so aufwendiger animiert, so teurer ist es in der Produktion. Ja, das ist ganz schön, wenn man das kombiniert und die WBTs einen stärkeren Anwendungsübungscharakter haben, Wissensvermittlung plus Anwendung darin kombiniert wird. Nicht jeder Lerntyp eignet sich dafür. Ein Lerntyp, der unbedingt Sozialkontakte braucht, wird auch sowas nicht allzu lange durchhalten. So interaktiv es ist. Wir haben da unterschiedliche Präferenzen beim Lernen. Ja, also ich beobachte immer, es gibt auch Studien dazu, es gibt eine Menge Studien zur Lernforschung, es gibt Vorgehensweisen, ein bisschen Kanäle wirken rein und auch Motivationstypen. Es gibt Menschen, die können ganz alleine an der Sache arbeiten, aus sich heraus motiviert, können sind auch Marathonläufer, die brauchen keine Gruppe, kein Lob. Auch keine besseren Zeiten als jemand anders, das ist so für sich. Und dann gibt es Leute, die zum Beispiel auch, ich finde, da gibt es viel Parallelität zwischen Lernen und Lernenden und Mitarbeitern und Vorgesetzten. Es gibt diese Motivationstypen, die brauchen Lob von oben, die brauchen Anerkennung, Betreuung, Lob. Und dann gibt es die, denen ist der Vorgesetzte oder der Lehrer egal und die Sache ist okay, aber die brauchen Gruppe, die wollen halt mit, das motiviert die, was zu machen. Ein bisschen die Richtung Kolb. Hat ein bisschen Learn-Style-Inventory, einen Lernstil-Test gemacht. Wir haben den auch im Netz im Einsatz, wo man das ein bisschen dem auf die Spur kommt. Was präferieren wir zu tun beim Lernen? Und der alleine Lerner mit dem Buch braucht nicht mal hier die Aktivitäten, aber der kommt eher mit so einem WBT klar als so ein sozialer Lerntyp. Ja, wo ist der Mensch? Ich brauche Betreuung. Das ist für längere Online-Phasen manchmal wichtig. Tipp ist, solche Sachen nicht länger als 20 Minuten zu machen. Maximal 30. Ich kriege manchmal WBTs von einer Stunde 20, Stunde 50. Ja, das ist einfach zu lang, weil es ist schöner, jemand hat dann 2 von den Einheiten geschafft, als eins wieder nur Hälfte. Und ja, die merken sich zwar, wo ich dann aufgehört habe, aber es ist schöner, mehrere Häppchen zu schaffen. Ich habe gerade letzte Woche so ein WBT neu geplant zum Thema Rechtsfragen für Schulen, für Volkshochschulen und für Hochschulen. Und da haben wir jetzt kombiniert. Wir filmen den Referenten, der hält kleine Vorträge und bauen dann Übungen rein. Also wir nutzen quasi die Mischung aus dem vorher, den Vorträgen, statt dass er das alles runterschreibt und textet, plus Video. Aber die Texte stehen auch nochmal zum Nachlesen etwas trockener als PDF bereit. Das kann man hier so einbauen für die, die lieber lesen, als ihnen zuhören. Kann immer passieren, man kann den Referenten nicht leiden. Ja, und ich habe mal ein Hörbuch gekauft an der Tankstelle und ich fand die Stimme so schrecklich und ich konnte mir das nicht anhören. Und dann fahre ich zur nächsten Tank und wollte irgendwie ein Hörbuch kaufen. Ein neues Hörbuch, hatte ich dieselbe Sprecherin. Ja. Das ging gar nicht. Irgendwie war die mir unsympathisch. Ging nicht. Und das kann ja auch passieren. Und das ist ein Beispiel für das Video. Das ist eine Videoaufzeichnung. Hier springt es, wenn ich hier auf eine weitere Folie gehe. Manchmal gibt es auch so diese kleinen Folienbilder. Springt es dann auf die passende Folie in der Großsicht, springt zum Ton und ich kann also hier vor und zurück spulen in dem Vortrag. Das ist der Talking Head. Wir inzwischen produzieren, was wir hier machen, am Ende spuckt das System direkt raus in 4 Formaten, quasi gestreamt, also online, und 2, 3 Download-Formate, davon 1 mobil. Also das macht die Software automatisch, die wir haben. Quasi vom Aufzeichnen, dann setzt die sogar so schlau, die erkennt an den Überschriften Änderungen, wenn man brav mit PowerPoint arbeitet, dass ein neues Kapitel beginnt. Und da ist eine Menge Entwicklung gerade unterwegs. Die setzt automatisch Kapitelmarken und erkennt Überschriften. Und da gibt es eine Menge Software-Tools draußen, wo gerade entwickelt wird, um das immer noch mehr zu automatisieren. Bis hin zu, dass ich suchen kann auf so Portalen. Kann ich suchen, eintippen und es erkennt anhand der gesprochenen Worte, durchsucht das ganze Portal. Also da passiert eine große Entwicklung, weil Video immer mächtiger wird zurzeit. Wenn Sie mal auf die Website gucken von Zeitschriften oder Spiegel Online, in den letzten 3 Jahren, wie viel das Videoformat zugenommen hat. Ich lese lieber und ich merke manchmal, ich würde gerne mal einen Text haben, überall nur Videos. Ich bin auch viel im Zug oder so, mag da nicht immer das Video mehr anhören. Und dann achten Sie mal drauf, wie Video zunimmt als Medienformat überhaupt im Netz, auch gerade bei Nachrichtenmagazinen, auch Werbung, Firmenseiten, ja, das ist... Weil die Bandbreiten verfügbarer sind, die Leute, die Endgeräte haben und so weiter. Ja. Das ist auch nochmal ein Beispiel. Hier ist in einem WBT, in einem Programm, ein Video drin. Das ist ein Zeichenkurs für Biologen. Nee, das ist ja für Geografen. Und das ist ganz spannend. Jetzt könnte man so sagen, jetzt für die Uni-Leute, an der Uni, WBTs. Was wir als Trend haben, ist gerade, dass so Grundlagensachen wie wissenschaftliches Arbeiten, Zitieren, wissenschaftliches Schreiben, Methoden der empirischen Sozialforschung für die Soziologen, hier ein Zeichenkurs für die Biologen, es gibt einen ähnlichen für die Geologen, oder für die Geografen, die rausgehen müssen, Landschaften zeichnen, dass so Sachen, die immer wieder im Studium mal gebraucht werden und so Grundlagentechniken sind, bereitgestellt werden. Und die werden zum Beispiel im ersten Semester im Präsenzseminar eingesetzt, damit die Studenten wissen, wo das auch ist. Aber wenn die brauchen das manchmal erst im dritten, wenn die dann auf Exkursion sind oder wenn sie ihre Bachelorarbeit schreiben. Und dann können sie auf das nochmal zugreifen. Und das Konzept, das kommt später gleich nochmal, nennen wir Learning on Demand. Lernen bei Bedarf. Klassiker wäre große Firmen, so SAP-Schulung, ja, einen Tag viel zu viel und 3 Wochen später brauche ich das Formular. Wie ging das noch? Und dass man inzwischen diese Präsenzschulung verkürzt auch in Unternehmen und mehr so sagt, das sind die Grundlagen, wenn ihr die verstanden habt und ihr wisst, wo es steht. Und wenn ich es dann brauche, bei Bedarf, on demand, weiß ich, wo es steht. Was dann bereitgestellt wird, sind manchmal nicht solche mächtigen Sachen, das ist ein ganzes Lernprogramm, sondern sogenannte kleine Tutorials, die dann nachgeschlagen werden. Die kleinsten Tutorial, das Sie wahrscheinlich kennen, ist Karl Klammer. Wer kennt Karl Klammer? Das ist die kleine Büroklammer bei Windows. Kennst du noch eine kleine Büroklammer, die mal kam? Das ist so ein Mini-Tutorial, das ist dann so, hallo, kann ich helfen? Und das sind so kleine Einheiten, Häppchen. Und das ist ein Trend, der gerade in Firmen ist, ich greife ein bisschen vorweg. Das wird auch unter dem Begriff Micro-Learning, kleines Lernen, Mikro-Learning. Mit der Idee, dass ich eben zum Beispiel, die Leute haben wenig Zeit und schnell mal Wissen im Unternehmen diffundiere, so Richtung dynamisches Wissensmanagement im Prinzip. Ja. Beispiel wäre so Ernst & Young und so Firmen, europäische Steuerrechtsänderung, es muss schnell ins Unternehmen, ja, und dann 10 Minuten Pause, dann leer sich. Für Uni ist Horrorvorstellung, dass der Student so 10 Minuten mit dem iPad an der Bushaltestelle schnell mal sich Wissen reinzieht. Das sagen wir, unser Wissen ist, geht so nicht. Für Unternehmen, ich habe letztens mit Lufthansa ein Treffen gehabt, das ist für die, die kriegt jetzt, alle Manager haben Blackberry, kriegen sie so und dann kommen Lernprogramme drauf. Zum Beispiel zu irgendwelchen, wie heißt das nochmal in Firmen? Compliance, ja, solche Geschichten. Oder interkulturelles Training für Piloten. Das ist dann wirklich Lernhäppchen für Pausen. Ein ganzes Beispiel gab es von Migros, diese Schweizer Supermarktkette. Die haben ja so Obstverkäuferinnen, die haben immer so Leerzeiten, wo keiner da ist, irgendwie am Obststand. Dann hatten die auf diese Kassen auch so kleine Lernprogramme, was kann ich mit dem Obstart machen, wie heißt die, wie muss die gelagert werden, wie lange ist die frisch, sodass sie dann, das wäre so ein Beispiel für Mikro-Learning auch, kleine Häppchen. Das ist nochmal der Kolb, was ich vorhin gesagt habe, Kolb-Lernzyklus, wenn ich sage, wie will ich lernen, die Achsen. Und da sind wir unterschiedlich, was wir gerne mögen. Manche zum Beispiel mögen, kommen irgendwo rein und dann kann ich den Medizin oder so, der Physik, Instrumente hinlegen und die sagen, ach ja, ich probiere mal. Und andere sagen, nee, ich will erstmal den Vortrag, bevor ich hier was anfasse. Ja, die würden erstmal hier Konzeptbildung haben oder erstmal beobachten, ja, wie geht es hier. Und das sind die, die vorbrechen und dann auch sagen, ich lege mal los. Und das spiegelt sich zum Beispiel wieder, ob jemand, wenn sie so ein Lernprogramm haben, kann man am Anfang einen Quiz machen. Und manche sagen, nee, ein Quiz, bevor ich hier gelernt habe. Und dann sagen, oh, Quiz, mal gucken, gerne. Ja, und da reagieren wir unterschiedlich drauf. Wir entdecken unsere Bedürfnisse am stärksten, indem wir eine Störung erleben und sagen, nee, das mag ich jetzt nicht, jetzt schon vortragen. Wir alle brauchen alles beim Lernen, aber wir fangen gern unterschiedlich an und wir mögen die Anteile unterschiedlich stark. In dem Kolbtest hat man am Ende so einen Drache. Dann hat man quasi hier viel, hier weniger. Und es gibt Studien, dass die nach 5 Jahren sich das auch ein bisschen verschiebt. Wenn man in einem Umfeld ist, das bestimmte Art Lehre und Lernen betreibt oder auch mit einem quasi neuen Wissen generell umgeht in Firmen, also wenn jetzt jemand ein total kreativer Kopf im Finanzamt landet und da Jahre arbeitet, kann sich das verschieben. Und es gibt Untersuchungen, dass das auch die Fächerwahl beeinflusst. Also man findet bestimmte Typen bei Juristen häufiger als in der Schreinerschule. Ja, das schlägt sich also auch noch im Berufswahl nieder. Es gibt amerikanische Studien, die signifikant waren. Die Erlösung ist für Sie, Sie können es nicht allen Studenten recht machen oder allen Schülern. Und sie lehren meistens so, wie sie geliebt haben, also wie sie es lieben, gelehrt zu werden. Und das machen sie. Und da hilft ein bisschen Bewusstsein. Jetzt gehen wir mal nach ganz rechts, wenn wir ganz online sind. Da gibt es einmal dieses Trend mit den kleinen Tutorials und dann gibt es noch einen Trend mit diesen ganz großen Kursen. Diese Tutorials, das waren diese Learning-on-Demand-Sachen. Die sind jetzt in der Uni ein bisschen mächtiger, einführungswissenschaftliche Arbeiten mache ich nicht in 5 Minuten. Aber ein Trend ist auch, Dinge klein zu machen, als Nachschlagewerk dann verfügbar zu stellen und eine Doppelnutzung auch zu haben. Also hier ist das im Seminar Curricula eingebettet und hier ist es nochmal abrufbar über ein Themenportal. So, auch, dass man sagt, das ist so und so nutzbar. Webinare, erkläre ich Ihnen nur mal, dass Sie es gehört haben, den Begriff. Ein Webinar ist, wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte Wissen schnell durchs Unternehmen diffundieren und mache dazu eine Live-Session, in der dann die anderen mir zuhören können. Ich bin quasi deutschlandweit Filialen und ich halte jetzt einen Vortrag, Donnerstagabend 17 Uhr oder 16 Uhr, 1 Stunde und erkläre was. Und dann können sich x Menschen zuschalten. Ich glaube, ich habe auch einen Screenshot hier. So sieht das zum Beispiel aus. Dann sieht man die, man kann auch sagen, Kaya hält den Vortrag, ich moderiere sie, man sieht uns beide, nachher wird sie groß geschaltet. Das sind die Folien und hier sieht man auch die Leute. Und wenn man hier mal hinguckt, wir haben Webinare mit 146 Teilnehmern zum Teil hier gemacht. Ja. Wir hatten ein Webinar mit über 200 Teilnehmern. Das sind auch Videovorträge, ist ein anderes Wort. Und hier können die auch noch chatten dabei. Und das ist immer gut, wenn dann viele Leute sind, es gibt Moderator. Das heißt, während Kaya Lang ihren Vortrag halten würde, könnten die Leute hier schon Fragen stellen. Ja, wenn sie nicht nett sind, können sie so, oh, langweilig, oder wann geht's weiter, oder, ja, das muss man manchmal auch aushalten. Das ist eine Frage der Moderation. Was hier manchmal passiert, die begrüßen sich erstmal alle, wenn die sich öfter sehen, so, hallo, hallo, aus Mainz, hallo, aus Frankfurt, hallo. Wenn man das moderiert, kann man sagen, an einer gewissen Stelle, jetzt können Fragen gestellt werden, sammelt schon mal, und später kann man auch das Bild großschalten. Die Tools, in denen das gemacht wird, nennen sich Virtual Klassenzimmer oder Virtual Classroom Tools. Das sind wie Videokonferenz-Tools mit ein bisschen mehr. Die können mehr. Und es gibt auch Tools, mit denen kann man so Kartenabfragen machen. Schule für Erwachsene Osthessen, Thomas Bös. Ja, macht das radikal quasi, macht seinen großen Anteil der Präsenz so, weil er sagt, er will nicht, dass die übers Land fahren müssen im Winter zu den Städten, was er gemacht hat, weil die Teilnehmer nicht unbedingt zu Hause diese Ausstattung hatten, als er anfing. Ja, Schule für Erwachsene Osthessen. Hat er Gemeindezentren organisiert, wo die ihn nur noch zum Gemeindezentrum fahren können und dann in Fulda die Vorlesung abhören oder den Vortrag, aber nicht bis Fulda fahren müssen, weil er sagt, die jeden Abend diese langen Strecken fahren, im Winter mit dem Moped über Land und so. Ja. Ja, diese Infrastruktur schon gebieten. Firmen nutzen es auch, um einfach weltweit Wissen zu verteilen. Ich selbst, wir haben hier eine Workshop-Reihe, wo wir auch sagen, was können wir auch mal auslagern, damit die Leute nicht so oft nach Frankfurt kommen müssen. Ja, und trotzdem manche Sachen benutzen. Und was dann bleibt, ist die Frage, was mache ich dann in Präsenz, was online? Ja. Wozu nutze ich die Präsenzzeit? Für was genau? Dann schaut man da nochmal hin. Im Netz werden, also Sie können momentan kostenfrei an so vielen Webinaren teilnehmen. Ich komme gleich zum zweiten Trend. Da finden ganz viele Vorlesungen statt. Meistens werden die noch aufgezeichnet und stehen hinter im Netz. Das heißt, für die, die nicht Teil dabei sein konnten, können nachher noch folgen, außer man will nicht, dass die hinterher dran kommen. Die sollen da online sein, da wird man eher sagen, stell die Aufzeichnung erst ein Jahr später ins Netz. Die sollen möglichst jetzt mitmachen. Wäre auch eine Überlegung, die man haben könnte. Und jetzt gehen wir mal an die MOOCs. Wer hat schon mal von den Massive Open Online Courses gehört? Wer schon mal gehört? Okay. Ich erzähle es mal, weil es ist gerade so ein Hype. Es wird sich auch wieder beruhigen, glaube ich. Die New York Times hat 2012 das Jahr der MOOCs oder MOOCs genannt. Und momentan schwappt die Welle richtig radikal hier rüber. Es gibt zurzeit eine Ausschreibung vom Stifterverband für Hochschulen, da Geld, 25.000 Euro pro MOOC für 10 MOOCs zu machen. Das ist ein Konzept, das ist wirklich auch nicht eine kleine Einheit, sondern wirklich 14 Wochen reine Online-Lehre. Nur im Netz. Keine Präsenz, nur im Netz. Es gibt verschiedene Ausprägungen, ich stelle das gleich noch kurz vor. Eine der größten MOOCs, die bisher stattfand, war von zwei Lehrern der University of Stanford. Und die hatten in dem Kurs zum Thema Künstliche Intelligenz 115.000 Teilnehmer. 115.000. Es gibt einen MOOC, der hatte um die 200.000 Teilnehmer inzwischen. Wir selbst haben, sind wir ganz stolz, wir waren die ersten 2011, wir haben den ersten deutschsprachigen MOOC gemacht und waren damals ganz stolz, dass wir 900 Teilnehmer hatten. Innerhalb von 4 Tagen hatten wir 500 Anmeldungen, am Ende 900. Wir haben den zweiten letztes Jahr gemacht, 1500. Inzwischen, Hasso-Plattner-Institut hat dann zum Jahreswechsel, so im Januar eingemacht, die hatten innerhalb von 4 Tagen 10.000 Anmeldungen. Da war ich nicht mehr so stolz. Wir haben einen MOOC gemacht zum Thema so Informatikthemen und Projektmanagement. Ja, und am Anfang waren viele von den Themen selbstreferenziell, also es ging um Medien und inzwischen gibt es dann auch MOOCs zu so Creativity. Jetzt kann man sich fragen, warum machen die Unis das? Angefangen hat Stanford, MIT damit, die haben, MIT gab es die Open Education Resources, ja, Harvard, Stanford. Stanford hat eine der ersten Hochschulen auf iTunes, es gibt iTunes U, das ist auf iTunes ein University-Kanal. Publizieren Hochschulen Vorträge von ihren Hochschullehrenden. Und für die war das zum Teil Renommee und zum Teil einfach auch wirklich der Gedanke, wir haben viel Mittel, wir stellen unser Material kostenfrei für die Welt bereit. Und so fing das ursprünglich an, dass die gesagt haben, wir stellen einfach die Folien ins Netz, so hat MIT angefangen und fing dann auch an, nicht nur die Folien, als es dann kam mit den Aufzeichnungen, Folienaufzeichnungen. Irgendwann haben die gesagt, jetzt machen wir doch den Kurs ins Netz und machen auch dazu die Taktung und Betreuung. Also stellen nicht nur den Kurs rein, sondern dazu auch Online-Übungen. Ja, und so, das war einer der ersten. Und inzwischen haben die sich ein bisschen ausgeprägt in zwei Lager, aber wir gehen es mal ein bisschen durch. Es gibt jetzt inzwischen so viele MOOCs, es gibt X-MOOCs und C-MOOCs. Und ich mag beide, ich habe jetzt mal Lust, einen X-MOOC zu machen, aber es gibt auch wirklich Lager, die X-MOOCer kriegen gar nicht mit, dass die C-MOOCler sie nicht mögen. Aber die C-MOOCler sind quasi die Seminarleute und die X-MOOCler sind die Frontalunterrichtsleute. Der Stanford-MOOC hieß so, aber was man beachten muss, die Universität hat ihn gar nicht angeboten, es waren zwei Hochschullehrende von der Uni. Von den um die 100.000 Leuten haben 15.000 am Ende, nee, 25.000 Zertifikat gemacht, also alle Übungen mit. Die haben immens hohe Abbruchquoten, die bei 80 bis 90% liegen. Das klingt erstmal schlimm, ist aber gar nicht so schlimm, wenn man mal bedenkt, das sind keine Kosten und es kostet nichts, sich da anzumelden. Und viele melden sich da einfach mal an, um ans Material ranzukommen. und einfach mal zu gucken, wie ist das denn? Und haben vielleicht gar nie vor, abzuschließen. Wir haben einfach nur um 14 Wochen kann ich lernen und brechen halt in Woche 3 ab. Ich hatte letzte Sitzung dazu, wo wir gesagt haben, wir müssten mal in der Woche 3 gucken, wer noch dabei ist. Und das als die Teilnehmerzahl messen und nicht alle, die sich am Anfang registrieren. Bei uns haben sich ganz viele Leute, ich habe Werbung gemacht gehabt, und wir hatten keine Anmeldung, weil wir hatten sowieso vor, alles ins Netz zu stellen. Und den einzigen Klick für Anmeldung war, dass man Newsletter bekommen konnte. Und das wäre auch 2 Wochen vorher okay gewesen. Wir haben den dann angekündigt, das war der erste, den wir gemacht haben. Und dann kam eine Mail, wo kann ich mich anmelden? Ich so, warum will ich anmelden? Ist doch alles offen im Netz. Nee, anmelden. Und das ist so ein Anmeldebedürfnis. Es gibt MOOCs, die aber auch nicht alles frei ins Netz stellen. Und da fängt auch schon die Diskussion an, ist das noch ein MOOC? Also ist das noch ein offener Online-Kurs? Inzwischen haben sich Firmen gegründet. Das X kommt übrigens von den Kursnummern. Es gibt im Netz ganz viele Diskussionen im MOOCs und kaum jemand weiß, wo das X herkommt. Das ist dann mal Stunden, habe ich eine Nacht gebraucht, das rauszufinden. Und zwar, MIT und Harvard haben ihre Kursnummern, das ist dann so 110E, für Englisch 110 oder Level 1. Und das X war, wenn das Material frei ins Netz kommt. Das war der freie Netzkurs. Und dann so, erste Firma, die dann gegründet wurde, war EdX. Und dann kam das X her und heute heißen die XMOOCs. Udacity und Coursera sind Firmen, die ausgegründet wurden von diesen Hochschullehrenden. Inzwischen gibt es eine dritte EdX noch, die verschiedene Hochschulen quasi betreuen oder die Kurse von diesen Hochschulen distribuieren. Man sieht dann auf den Seiten auch, wer welche Hochschule quasi unter sich hat. Und quasi die großen renommierten Schulen bleiben noch ein bisschen unter sich. Also es gibt auch ein Portal, da komme ich gar nicht rauf. Die TU München ist, glaube ich, die einzige in Deutschland, die da irgendwie dabei ist. Ansonsten muss man Elite sein. Jetzt fragt man sich, warum machen die das so kostenfrei? Die haben schon ein Geschäftsmodell dahinter und eins besteht daraus, dass die gute Absolventen, deren Daten, wenn die Absolventen wollen, auf dem Jobmarkt bei Google zum Beispiel positionieren. Ja, die machen das alles kostenlos, aber verkaufen quasi Lernerdaten, wo Lerner zustimmen. Ja, und dann machen Lerner so Kurse mit und können dann auffällig werden durch gute Leistungen und Firmen können da rekrutieren. Ich habe selbst in Amerika studiert, das ist viel üblicher da. Während wir im letzten Jahr waren, kamen die ganzen Firmen an die Uni und haben uns angeguckt. Ja, das war also, man ist mit dem Job von der Hochschule, das war anders als hier. Und es ist da viel verzahnter auch miteinander, so Jobbörsen. Und deshalb ist es ein bisschen normaler. Wir sind zurzeit dabei, ich schreibe gerade einen Artikel über Geschäftsmodelle von MOOCs in Deutschland auch, was man überlegen kann. Man stellt die Vorlesung ins Netz und man nimmt zum Beispiel, macht die Betreuung auch noch ein bisschen kostenfrei, aber nimmt für intensive Betreuung Geld oder fürs Zertifikat. Das ist ein Ansatz, dass man sagt, alles kostenfrei, aber für die Prüfung nehme ich dann Geld. Das ist ein Modell. Diese C-MOOCs sind anders, da war der erste CKK 08, der ging über Konnektivismus, das ist gehandelt als, war mal als Lerntheorie, der Begründer George Downs ist ein bisschen zurück, ich nenne das nicht mehr Lerntheorie, das hat mir so viel Diskussion über Theorien eingebracht, ich nenne es mal Lernansatz, ich will es lieber machen, als darüber diskutieren. Die Idee ist, dass wir lernen, indem wir extrem vernetzt sind, weil das Wissen so schnell wächst, dass wir gar nicht mehr so viel Wissen auf Vorrat lernen können. Und eine Fähigkeit für lebenslanges Lernen zentral wird in unseren Berufsbiografien. Und eine Form, wie wir lebenslang lernen können, ist durch Vernetzung. Und zwar nicht nur mit Menschen, sondern auch mit sogenannten Knoten, so nennt er das. Ein Knoten kann sein, ein tolles Portal, es kann ein Mensch sein, den ich kenne, das kann eine Informationsquelle wie ein Verein, ein Portal, eine Community sein, ein Netzwerk, eine Google-Plus-Gruppe. Und dass wir uns über Knoten organisieren. Ich habe das mal auf mein Leben runtergebrochen und gemerkt, dass einer meiner Knoten ein Twitter ist. Und zwar, ich habe immer Twitter, wer kennt Twitter? Kennen Sie Twitter? Kennen, okay. Ich fand Twitter immer total Quatsch. Bis ich irgendwann mal gemerkt habe, dass durch diese, ich habe da die organisiert, diese MOOCs, und dann auch teilgenommen an welche, dass es wertvoll war, dass manche Leute über Twitter mir super Links geben, die ich nie entdecken würde. Ich musste dann immer nur draufklicken, was sie da posten, diese Links, und hatte ganz viel Material zu Themen, die mich betreffen. Und das war quasi auch ein Knoten für mich. Und bestimmte Personen wie Volkmar Langer, der postet tolle Sachen. Ich weiß nicht, wann er das alles liest. Der postet tolle Sachen. Ich sammle einfach nur seine Twitter-Meldung und diese Links hinter so wahrscheinlich. Und es gibt Tools, die das sein können. Jochen Robes, mit dem ich diese beiden auch organisiert habe, Der benutzt eine Menge Tools, die ihm einfach so Wissen quasi akkumulieren. Er gibt dann ein, zu welchen Nachrichtenportalen und von welchen Twitter-Meldungen-Kanälen und welchen sozialen Medien, Social Networks, von welchen Menschen er Meldungen sammelt, und die konsolidieren ihm das, und er hat wie so eine eigene Online-Zeitung. Paperly ist ein Tool oder Scoop-It. Ja, da muss er nur drauf gucken, und das konsolidiert ihm und versorgt ihn mit den Informationen, die er will. Und ich sage, wann sammelst du das alles? Und meine, das lasse ich machen, da habe ich ein Tool. Diese Kurse hier bestehen daraus, dass wir jetzt einen Kurs machen würden über 14 Wochen über E-Learning und heftig diskutieren. Der Kurs wäre, wir halten Vorträge, Sie machen Quizzes mit, schreiben vielleicht ein kleines Essay, bekommen 4 Peer-Feedback, nicht so viel von uns, weil wir 20.000 Teilnehmer hätten, das wäre hier. Und hier wäre, Sie schreiben auch richtige Beiträge und wir vernetzen uns. Also es ist ein bisschen mehr diskursiv rechts und hier ein bisschen mehr Vorlesung hören, Quiz machen. Ja, das sind die Hauptunterschiede. Inzwischen gibt es noch die Ausprägung eines Blended MOOC. Das wäre, wir machen eine Vorlesung im Netz und bestimmte Hochschulen organisieren dazu Präsenztutorien zum Beispiel, um Credits auch zu vergeben. Das haben wir in dem ersten gemacht. Da haben wir ein Tutorium an der Uni durchgeführt. In dem hier gab es ein Tutorium an verschiedenen Hochschulen, die das dann vor Ort organisiert haben. Vorläufer, die jetzt dieser Art hatte, ich habe eine Ringvorlesung Medien und Gesellschaft für Lehramtsstudenten seit Jahren, und die Uni Kassel wollte die Vorlesung auch gerne anbieten, hat aber nicht die Hochschullehrenden dafür gehabt. Dann haben die unsere Vorlesung einfach live geguckt, während wir sie gehalten haben, haben wir übertragen, beziehungsweise die nicht dabei sein konnten in Kassel, haben die hinterher angeguckt, und die haben einmal die Woche ein Tutorium dazu gemacht und haben quasi auch den Schein vergeben können, ohne die Vorlesung zu haben. Ja, und das sind Vorläufer dieser Formate. Und diese Art Settings sind die Settings, die so heftig im Spiegel, Zeit, FAZ zurzeit, wenn man da ein bisschen liest, in der Wissensbildungsseite, also was immer wieder so vorkommt, als Revolution rund um E-Learning. Ja, dass immer mehr Bildungsanbieter halt auch Sachen kostenfrei ins Netz stellen werden, die wir nutzen können, wo wir nicht selbst was werden, oder wir werden Anbieter von solchen Sachen. Zum Abschluss, Open Education Resources, auch OER, offene Bildungsressourcen, umfasst es, dass eine Hochschule offen was ins Netz stellt, für andere verfügbar und auch noch markiert. Das nennen wir Creative Commons, also kreative Güter im Prinzip. Markiert, wie dürfen andere das nutzen? Ich könnte jetzt diesen Folienvortrag oder die Aufzeichnung ins Netz stellen und Ihnen das Recht geben, das zu zerschnippeln, weiterzuverwenden, von sich was reinzugeben. Das markiere ich, oder ich sage, Sie dürfen es nutzen, aber nicht verändern. Sie dürfen es nutzen, aber nicht kommerziell, Sie dürfen damit kein Geld verdienen. Und das markiert man wie so eine Art Label, wie bei Lebensmitteln manchmal. Label ich, was Sie damit dürfen. Und das sind diese Lizenzen, die heftig an, und gebe Ihnen dann eine Bildungsressource und sage, was Sie dürfen. Ja, das ist, wenn Sie mal Open Education Resources oder Creative Commons hören. Das ist ein Vortrag, das haben wir YouTube gemacht. Wer mehr hören will, wir haben mal Flip Classroom mit MOOCs gemacht als Vortrag, wo wir uns die beiden Konzepte begegnet haben. Ich springe ja mal ein bisschen rüber, das ist eine Zusammenfassung nochmal, was bringt es mit dem ganzen Lernen? Kommen wir so langsam Richtung Ende, weil wir haben noch für Sie dabei, dass Sie was angucken können, dass wir auch diskutieren können. Es bringt erstens, ich kann Lernen so gestalten, dass es wirklich einfach nur dem Lerner was fürs Hirn bringt, und das wären diese WBTs. Ja, dass ich sage, es ist der Lerner allein mit dem Wissensstoff. Und die Art, wie er aktiviert wird, wo er Feedback kriegt, hilft seinem kognitiven Aneignungsprozess, indem er was veranschaulicht bekommt, was sich bewegt, was abläuft, er dazu eine Frage bekommt, vielleicht vorher gefragt wird, überleg mal, das ist der Lerner mit dem Wissen. Es gibt das ist ein Beispiel dafür, zum Beispiel für Leute, die, wir nennen es Codierungsform, mit Formen Probleme haben, das nochmal anders ansehen können und das auch noch schieben können, dann bewegt sich das und die Formeln hier irgendwie erfassen. Ich habe das mal einem Mathe-Prof gezeigt, der sagt, ich kann doch nicht mein ganzes Studium für meine Studenten hier keine Formeln zeigen und den Bildchen. Sage, ist auch nicht für Mathe-Studenten gedacht. Das ist zum Beispiel für Leute gedacht, die Mathe lange abgegeben hatten und dann Wiedereinstieg kriegen müssen und die Codierungsform gar nicht gewohnt sind. Und mein Partner ist Mathe-Prof, der guckt das an und sieht das vor seinem inneren Auge. Ich sehe da nichts, wenn ich da hingucke. Und das war mal gedacht für Leute, Biologie, haben im Nebenfach, haben halt auch Physik, oh, böse Überraschung, man dachte, man macht Bio und ist Mathe los, und dann kommt Mathe in der Physik nochmal heftig, und es war eben für Leute, die Wiedereinstieg auch in Mathe brauchen, nachdem sie dachten, das begegnet ihnen nicht mehr. gibt noch die Idee, dass man auch reale Laborversuche vorbereitet. Das soll die nicht ersetzen, aber dass man zum Beispiel 2 Versuche im Labor macht und 3 nochmal virtuell, weil die Laborzeit knapp ist. Oder nochmal andere Versuche. Oder auch Versuche, die man gar nicht real machen kann, weil alles explodiert. Ja, das ist auch noch Ideen, auch durch Simulationen Lernprozesse zu ermöglichen, die einfach real nicht durchführbar sind. Oder sei es, weil sie so groß sind. In Wismar war ich mal bei einem Projekt, die haben Brücken gebaut. Die haben wirklich einmal im Semester in so einer Halle Brücken gebaut. Einmal so eine, einmal so eine. Die konnten nur eine Brücke pro Jahr bauen. Dann haben die von oben zerstört und haben das gefilmt und haben das Ganze noch animiert. Und jedes Jahr gab es eine andere Brücke und das wurde als Animation nochmal genutzt. Ja. Man kann nicht 10 Brücken jedes Jahr bauen. Die Brücken waren 3-mal so groß wie der Raum. Ja, richtige Steinbrücken. Und um die Statik auch erfahrbar zu machen, da werden Simulationen eingesetzt. Aber es muss in dem Labor nochmal stinken und knallen und alles. Das ist nur eine Ergänzung. Die Idee ist auch, dass die auch zum Beispiel, bevor sie ins Labor gehen, das nennen wir prozeduales Wissen, manche Abläufe schon einüben, sodass ich besser vorbereitet Studenten oder Lerner im Labor habe, weil wenn es behavioristisch ist, das nennen wir behavioristisch, wenn es auf Verhalten trainiert, Klassiker Flugsimulatoren, Flugpiloten, Flugsimulationen. Wenn hier ein Student eine Spritze zum Beispiel aufnimmt und eine neue Flüssigkeit aufnimmt in eine Spritze, ohne die Spitze zu wechseln, sagt das Programm, möp, halt. Ja, und da geht es darum, Verhaltensabläufe zu lernen, Bedienung, bevor man ins Labor geht. Und der Klassiker ist Piloten und Lokführer. Müssen um die 150 Stunden Lokführer, weil ich müssen 150 Stunden Fortbildung in 3 Jahren machen oder sowas. Davon ist 60% ist in Simulation oder inzwischen fast höher. Das ist ein Bruchteil wirklich im Zug. Also 4 Züge können die gar nicht da durch die Gegend fahren lassen. Die üben im Zug noch, dass der ein Tunnel steht und sie Passagiere quasi rausbringen, Fahrgäste aus dem Tunnel. Ja, aber solche Sachen sind alles im Simulator größtenteils, die Fortbildung. Zweiter Mehrwert ist die Orga, rein Orga. Dafür sind diese Lernplattformen gut. Lernplattformen sind einfach Plattformen, quasi Software, in denen ich Räume einrichten kann, wo nur die Gruppe, die ich will, zugreifen kann. Kennen Sie wahrscheinlich alle, oder? Lernplattformen? Wir hatten Lernplattformen im Einsatz, Moodle oder Ilias oder irgendwas meistens. Bei Ihnen spannend, müssen Sie gucken, ob Sie was brauchen. Ja, was auch geht, ist ein WBT machen und im Netz frei ins Netz stellen mit Zugriffsberechtigung. Eine Lernplattform braucht man eher dann, wenn man noch Material begleitend zum Kurs bereitstellt und auch Kommunikation zwischen Teilnehmern haben möchte. Da sind Foren dabei, da kann man Quiz drin machen. Vor allen Dingen kann man auch die Teilnehmer einander Material bereitstellen lassen. Da sind Wikis mit drin, kann ich zum Beispiel, wir könnten gemeinsam jetzt über E-Learning in Unternehmen, in Schulen, in Hochschulen schreiben. Jeder macht ein Kapitel und wir erzeugen in diesem Kursraum wie so ein Minibuch über E-Learning und schreiben in 2er-Teams kleine Kapitel in der Plattform. Nur wir kommen da dran. Das ist die Funktion auch von Plattformen. Also Materialbereitstellung, Materialeinreichung. Sie können Aufgaben einreichen lassen, Kommunikations- und Kooperationstools. Und die Gruppe ist geschlossen. Ja, ist ganz wichtig, wenn Sie Material bereitstellen, was rechtlich geschützt ist von Verlagen. Da ist die Bedingung eben für Hochschulen und Schulen, dass das eben in Plattformen passiert und nicht frei auf irgendeiner Webseite. Weil da dürfen sie so ziemlich gar nichts bereitstellen, aber in Plattformen sind andere Rechtsvorschriften für Schule und für Hochschulen. Die Hochschulen haben ein bisschen mehr Freiheit noch als die Schulen. Verlage dürfen gar nichts, weil sie es kommerziell nutzen. Sie müssen sich die Rechte mal einholen, wir dürfen ein bisschen. Das ist ein Beispiel für Moodle-Plattformen, das Hessen Campus. Plattform, das ist Moodle, das ist optisch, erkennt man oft nicht wieder, das kann man sehr aufs eigene Design, Corporate Design anpassen. Das ist die Hessen Campus Moodle Plattform, die kann man nutzen und so sieht es dann aus. Hier sind Aufgaben, hier kann man draufklicken, hier kann man ein Forum bereitstellen, hier ist ein Forum, ist zum Beispiel Text lesen und dazu hier im Forum, das wäre die Hausaufgabe für heute, machen wir nicht, aber nach heute, bis zur nächsten Woche schreiben Sie, welches E-Learning-Szenario Sie machen wollen. Das wäre so, wenn wir jetzt im Seminar wären. Ja. Das ist ganz spannend, weil ich als Lehrende dann auch nochmal gucken kann, was haben die denn heute draus gemacht? Was haben die denn an Ideen? Und bevor wir uns wiedersehen, haben sie das eingereicht, ich kann mich vorbereiten und ja, es ist mehr verankert. Und der letzte Punkt ist, neue Mehrwerte ist quasi, ich kann neue Sachen machen. Das sind diese MOOCs, das sind im Wiki gemeinsam Texte produzieren, das galt mal als Neues, inzwischen State of the Art. Aber was Neues ist ja für jeden anders. Ja? Für den einen ist das hier schon alles neu, für andere sind jetzt nur die Mucks neu. Ja. Und das war so, dass wir auch gemeinsam Texte produzieren können. Also es kamen, sind Tools gekommen, die uns Dinge ermöglichen, die wir halt vorher nicht machen konnten, wie diese virtuellen Klassenraum-Sachen mit den Webinaren, dass wir durch Tools auf einmal auch didaktische Innovationen haben, die wir einfach vorher nicht gemacht haben, wie gemeinsam Text im Wiki produzieren. Ja, das ist vorher, hat man das einfach nicht so gemacht. Und inzwischen ist es normal, Google Docs, die können mit Leuten irgendwo Text im Netz produzieren. Vorher hat man die mühsam per Mail hin und her geschickt und Versionskontrollen und so. Das hat sich sehr verändert. Ich würde mal an der Stelle einen Break machen. Ich habe noch hinten einen Ausblick zu Mobile Learning, aber an der Stelle erstmal Möglichkeit zu fragen. Wir lassen auch die Kamera bei den Fragen aus dann. Okay, dann machen wir noch mal einen Trend. Mobile Learning. Ja. Und dann da diskutieren wir noch ein bisschen für dich, Friede. Wir diskutieren dann noch 5 Minuten für dich, mit dir. Du musst aber dann diskutieren hier.
Mit mir allein?
Nee, du musst das kontrovers einsteigen, bitte.
Also ich kann mir schon mal eine Frage überlegen.
Genau, eine Kontroverse. Okay. Woher kommen Trends? E-Learning-Trends. Es gibt ein Konsortium von Menschen, die beobachten Technologietrends in Amerika und gucken, welche Bedeutung bekommen denn diese Trends für den Bildungsbereich. Und dann gibt es für verschiedene Stufen. Für Schulen gibt es einen Trendreport, für Higher Education, also Erwachsenenbildung, Studium. Und die haben am Anfang irgendwie ganz viele Trends. Also wenn ich jetzt da gefragt werden würde, das ist aber nur Amerikaner, würde ich jetzt so sagen, meine Trends sind. Und dann wird so ein Pool von Trends gemacht, dann läuft da so ein paar Runden, der Expertenkreis wird kleiner und am Ende haben die 24, dann 12 und am Ende 6 Trends. Und die ordnen die auch noch ein, in wann wird der Trend denn aktuell? Und das ganze Ding nennt sich Horizon Report. Der wird in Deutsch übersetzt, so im Januar, Februar jedes Jahr vom Multimedia Kultur Hamburg. Das ist so eine Einrichtung der Hamburger Hochschulen. Und dann gibt es den Horizon Report auch in Deutsch. Wir haben dieses Jahr eine Tagung hier in der Uni Frankfurt, GMW, Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft, im September, 2. bis 5.9. Da wird am 3.9. der Larry Johnson, das ist der, das Ganze koordiniert, da sein und mal darüber erzählen. Ich bin ganz spannend, dass er kommt und erzählt, wie das entsteht. Den gibt es kostenfrei im Netz, den Horizon Report. Und das war 2012 die Trends, also da sieht man hier Mobile Apps und Tablet Computing. Wir selbst haben mal einen Online-Kurs zu diesen Trends gemacht. Ich referenziere gerade, weil ich es da sehe. Und konnten es gar nicht so gut unterscheiden. Ja, was ist Mobile Apps, was ist eigentlich Tablet? Das ist so nah beieinander, das Thema. Das eine ist eher auf die Anwendung, das andere auf die Geräte und die Nutzungsmöglichkeiten bezogen. Ich gehe die nur mal kurz durch, dass Sie wissen, was so kommt. Also jetzt am hinteren Ende, weit weg von E-Learning Basics. Jetzt geht es hinten raus. Learning Analytics ist die Idee, dass wir ja, wenn Lerner lernen, in diesen Plattformen eine Menge Daten über diese Lerner entstehen. In Deutschland kommt dann gleich ein Aufschrei der Bedenkenträger, Datenschutz. Die Idee ist ja auch der Pfad eines einzelnen Lernens. Das ist nicht so sehr, wo ich unterwegs bin. Mich interessieren zum Beispiel, wie verhalten sich Lerner und aus großen Datenmengen, das ist auch Big Data, war eines der großen Themen auf der CeBIT, große Datenmengen, die so zu verarbeiten, dass ich zum Beispiel Lernertypen daraus ziehen kann. Clustern. Wir clustern dann Verhalten in diesen Portalen und können dann nur analysieren, wie Lerner sich verhalten. Wir haben zum Beispiel jetzt untersucht, in diesem MOOC, den wir hatten, dass, wie die Leute twittern, gibt es eigentlich so Meinungsführer? Gibt es Leute, die oft erwähnt werden und Leute, denen viele folgen oder missbraucht jemand eigentlich den Kanal für seine Eigenwerbung, weil er eigentlich seinen Eigenkram da publiziert, statt auf die Tagung aus dem Kurs zu referenzieren. Was machen Leute eigentlich so? Es gibt eine andere Studie zu den MOOCs, hat einer geguckt, wenn die diskutieren, was diskutieren die denn eigentlich so? Diskutieren die eigentlich hier zum Inhalt, zur Orga, zu ihrem Technikproblem? Was machen die dann? Und es gibt natürlich auch diese Untersuchung, da ist das, was Formberger macht, ist, dass ich beim Video gucke, wo brechen die eigentlich ab? Das ist, was Fernsehanstalten schon seit Jahren machen oder Webseiten, ja, Social Media Marketing. Oder überhaupt Social Marketing, ja. Wenn jemand da surft, wo klickt er hin, ja, wo bricht er ab. Es wird auch mit Medizin, wo kann er lange hinkommen, mit Eye-Tracking, die gucken, wo klickt er hin, wo guckt er wie lange hin, wo zuerst, die Werbeplätze sind teurer. Wir analysieren dann auch, an welchen Stellen wird Video abgebrochen, ja, wie viele Minuten oder welcher Lerntyp, was hat denn der vorher gemacht, welche Art bricht wo ab. Was man versucht, ist damit Lernangebote auch zu verbessern. Es gibt auch Studien, die auf Einzellerner gehen. Ich habe jetzt einen Bekannter von mir untersucht, zum Beispiel Kinder in der Grundschule, in so einem Mathekurs, an welchen Stellen brechen die ab und wie können die aufgefangen werden mit einem einfachen Lernangebot, statt, oh, ich kann es nicht. Ja, sie eine einfache Aufgabe kriegen und bilden dann so Lernpfade ab. Und dann versucht man auch, das zu modellieren und Lernangebote zu machen, ganz passend. War alles in den 70ern schon mal da, hieß programmierter Unterricht, kommt jetzt wieder mit besseren Tools. Game-Based Learning ist was, was Sie vielleicht kennen unter Serious Games. Das sind Lernspiele. Das ist ein sehr umstrittenes Wort, weil ernsthaft spielen, was darunter ist, sind oft Simulationen. Das ist zum Beispiel, wir haben für Daimler mal ein Serious Game gemacht, wo die simulieren, wie sie eine Fabrik warten müssen. Also Maschinen anhalten, warten oder bis zum Anschlag laufen lassen und die fällt dann aus und dann rennt man hin und wartet die Notfallwartung. Also wie simuliere ich quasi eine Fabrik? Und es wird deshalb Spiel, weil die haben verschiedene Teams gegeneinander gespielt und wussten immer, wie gut waren die anderen. Bis was sie vielleicht aus Planspielwelten auch kennen. Ja. Serious Games. Auch Flugsimulationen werden unter Serious Games gefasst. Ursprünglich, die Ursprünge von Serious Games kommen aus dem amerikanischen Militärbereich. Ja, die haben einfach Kriegsspiele simuliert. Ja. Was Sie heute in Videospielen sehen, hat auch einfach die amerikanische Militär gemacht, Einsätze in Afghanistan simulieren die ja mit Heckenschützen und allem. Ja, so trainieren die auch. Aber haben wir hier jetzt nettere Anwendungen in der Uni. Lufthansa macht viel damit auch. Da so kann man so ein Flugzeugpool, muss man eine Flotte aufbauen. Ja, und die müssen dann so managen, dass ihre Flotte auch warten, austauschen. Gestenbasiertes Lernen ist, glaube ich, nicht von so großer Bedeutung, dass es so viel wird, ist aber ganz spannend. Gestenbasiertes Lernen ist im Prinzip, dass ich erkannt werde, dass ich zum Beispiel mein Handy bewegen kann und damit steuern kann. Das wäre für Körperbehinderte sehr nett. Aber auch, dass zum Beispiel die Kamera mich filmt, ich eine Kinect unten hätte und ich zum Beispiel mit der Kinect mit der Hand sowas zeige und damit irgendwas auslösen kann. Das ein Beispiel macht Hochschullehren. Die hat dann an der Stelle, wo sie hinzeigt, entsteht dann zum Beispiel ein Kringel, ohne dass sie wirklich mit dem Pointer drauf zeigt. Die Kinect sieht, wo sie hinzeigt. Ja, was sie auch noch macht, ist, dass sie durch ihre Bewegung ein Avatar da drin bewegen kann in der virtuellen Welt. Ja. Ich kann mich bewegen, die Kinect filmt mich und ich kann das quasi in eine virtuelle Welt übertragen. Das klingt jetzt erstmal für so eine Uni und Schule, aber im ingenieurwissenschaftlichen Bereich, ja, in Simulationen oder für Fahrzeugmechaniker und so Geschichten, ja, dass ich nicht nur klicke mit der Maus, sondern auch wirklich was steuern kann. Und es wird gesehen, wie ich mich bewege und kann Geräte steuern. Das ist die Idee dahinter. Das für ja, Berufe, die gerade Frontalunterricht nur machen und was anfassen. Ja, Autobauer. Oder auch sehen kann, wie ich in einem Auto mich bewege, wo greife ich hin und das wird abgegriffen. Internet of Things wird ein Trend, der definitiv unheimlich viel Bedeutung kriegen wird für Sie, für uns alle im Alltag. Internet of Things ist das, kennen Sie das noch? Der Kühlschrank ist mal schlau und weiß, dass die Milch aus ist. Das ist Internet of Things. Da haben wir noch gelacht, wir werden mal ganz viel IP-Adressen brauchen. Internet of Things sagt im Prinzip, dass Intelligenz da drin steckt und nicht nur, dass ich quasi die Lampe irgendwie weiß jetzt, die ist kaputt, sondern dass die auch Informationen halten kann und mit was anderem kommunizieren könnte. Ein Beispiel ist, dass ich Reagenzgläser habe mit Sachen drin und wenn ich die zusammenschütten will und es würde gleich explodieren, quasi die Piep-Piep machen oder mein Rechner macht Piep und warnt mich, weil die Systeme erkennen, dass ich gerade was Schlimmes kurz davor bin zu tun. Ja. Oder die einfachen Alltagsanwendungen im Lernen ist mir da noch nicht so kreativ. Alltagsanwendungen, dass Sie irgendwie einkaufen gehen und dann über Ihr iPhone direkt abrufen können, wogegen Sie allergisch sind. Ja, da ist die Information in der Packung und der iPhone sagt Ihnen, kann ich essen, kann ich nicht essen. Ja. Und der Klassiker ist so dieses Assistant Living. Ja, Ihr Haus ist schlau, Ihr Haus macht warm, kalt, ja, fühlt, dass Sie heimkommen, macht schon mal die Fenster hoch und die Kaffeemaschine an und sagt Ihnen Bescheid, dass der Kühlschrank leer ist. Das, all das ist eben, dass Informationen in den Geräten sind, in den Dingen, aber auch miteinander kommunizieren bis hin zu auch miteinander interagieren können. Wir haben Internet of Things für Lernen beschrieben, da war nicht so viel spannend. Es war eher so, ja, ich fand es total langweilig. Ich weiß, wer in der Vorlesung sitzt, ja, weil die alle über ihr iPhone oder, also er müsste aber immer die Haut am Schrauben, weil ich kann ihnen ja mein iPhone mitgeben, dann heißt, ich war da. dass einfach die Anwesenheit kontrolliert wird. Und ganz spannend fand ich mal, die Fachhochschule bei der Basel hat ein Hyperwerk, Künstler lernen da interaktive Stadtmöbel machen. Und die haben sich hier mal ein Kloster gekauft und dann konnte man dann gucken, meine Projektgruppe ist da und konnte dann genau sehen, wo die sind, anhand ihrer Geräte auch. Ja, das ist so zur Anwendung. Ja, muss man sehen, aber das sind 4-5 Jahrestrends. Springen wir mal in den 2013, dann hat es MOOC, das ist so ein bisschen wie Hitparade, von 0 auf Platz 1 geschafft. Ja, die waren überhaupt nicht da. Die hat keiner kommen sehen und die sind wirklich gehypt und sind direkt, früher sind so Trends, gibt so Tabellen wie die von 5-Jahrestrend, in den 3-Jahrestrend, in den 1, die sind von überhaupt nicht in der Hitparade auf Platz 1 gesprungen, in den 1-Jahrestrend. Und das andere ist das Tablet Computing, was auch bleibt. Und die anderen blieben so ein bisschen, 3D-Printing kennen sie wahrscheinlich, ne? Sind auch überall, werden billiger, sieht man in der Werbung, es gibt so eine Werbung, gerade so ein Designer und plötzlich druckt sein Ding da los. Tragbare Technologien ist auch noch, ja, dass ich am Körper quasi Prozessoren habe und intelligent Informationen. Und hier bleibt es lang, Analytics, die Games sind geblieben. Und ganz zum Ende, weil sie so berieselt werden wollen, noch Mobile Learning. Das ist nochmal ganz spannend zu gucken, was mache ich eigentlich damit. Das ist ein großer Trend, den sehe ich wirklich wachsen. Und das ist ganz spannend, mal so einen zweiten Blick zu machen. Wir haben letztens eine Konferenz gehabt, eine Pre-Konferenz zum Mobile Learning, wo wir uns überlegt haben, wann ist es eigentlich mobile? Ist es denn mobiles Lernen, wenn ich im Buch unter einem Baum sitze? Weil mein Gerät ist mobil. Ja? Also wir waren irgendwann an dem Punkt, dass wir gar nicht mehr wussten, was ist eigentlich mobile? Ist es, wenn ich wo lerne, nicht in der Hochschule oder in der Schule, oder muss ich ein Gerät dabei haben? Ist es denn mobil lernen, wenn ich das Gerät im Hörsaal anhabe? Daraufhin haben wir das mal so sortiert und haben gesagt, es gibt so, Sie können auch innerschulische Nutzung machen oder Bildungsstättennutzung. Das sind so, dass ich zum Beispiel rumgehe und mein Handy mir dann sagt, der Prof ist dann und dann da. Ja, oder Öffnungszeiten und so. Dass ich, je nachdem, wo ich mich da bewege, Informationen bekomme zur Studienorganisation. Ich gehe mal in den Flur, ja, wird manchmal auch mit diesen Codes gemacht und dann kann ich irgendwas abrufen. Andere Wege, es erkennt, wo ich stehe. Das ist so, die Uni Alpha Dortmund hat da mal was gemacht, wo man einfach Informationen dann auf sein iPhone bekam. Mit den NFT-Tags, ja, rein Orga. Ein anderer Weg ist ganz beliebt Testsysteme. In der Vorlesung wird jetzt so abgestimmt, wie Sie aus den Fernsehshows kennen. Ja, sehr beliebte Aktivierung. Problem da momentan ist, dass wir haben in Hessen 3 kostenfreie Testsysteme im Einsatz. Das eine ist für Android, das andere ist für Apple. Ja, wir haben momentan da ein Problem mit Systemvielfalt. Das wird ein bisschen leichter mit HTML5. Zurzeit ist immer, man entwickelt für eins, man kriegt nicht auf alle Systeme. Ja, also die Handys sind so unterschiedlich. Das ist manchmal ein Problem. Meistens passt so für eins. Und ja. Das andere ist noch, es gibt diese Eier, die man so austeilt. Aber die Idee ist ja, ich mache es mit den Geräten, die Studierenden haben. Da gibt es kostenfreie Nutzung. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Das ist eben auch, dass ich wirklich die Vorlesungen mir anhöre an der Bushaltestelle, das wollen wir nicht, aber mobil nutzen kann und dass wir mehr darauf achten, dass wir Content, den wir entwickeln, für mobile Endgeräte möglich machen. Ja, und das ist, wenn Sie heute in Content-Produktion einsteigen, ganz wichtig. Ja, die Leute werden das machen. Ich bin zwar Lufthansa ganz spannend, die entwickeln bewusst für BlackBerry, für ihre Top-Manager und für iPhone für den Rest. Ja, und die Top-Manager haben aber ein BlackBerry gestellt und haben bestimmte Anwendungen nur für BlackBerry auch entwickelt. Den Kurs gibt es nur fürs BlackBerry, wird mit ausgeliefert. Ja, ist der Compliance-Kurs oder so. Und das ist auch ganz spannend, dann daran zu denken, das zu machen. Das wäre, wenn Sie jetzt einsteigen, auch, dass Sie darauf achten, Autorentools zu nutzen, falls Sie irgendwas machen. Ja, oder eine Lernplattform, die auch für mobile Endgeräte nutzbar ist, weil Ihre Zielgruppe hat mobile Endgeräte, vermute ich mal. Ja. Was mal hilft, wenn Sie keine Ahnung haben, mal eine Umfrage zu machen, bevor Sie in E-Learning einsteigen. Ihre Zielgruppe ist vielleicht noch gar nicht bei Ihnen, vielleicht schon. Vielleicht wollen Sie auch neue, Ihre ist bei Ihnen, die wird doch jetzt so schnell nicht wechseln. Mal eine Befragung machen, wie die Ausstattung ist, mit Geräten, anonym. Ja, da kriegen Sie mal ein Gefühl dafür. Ja. Und das ist bei uns das Videoportal, genau, hier sind diese Formate. Das ist quasi Flash QuickTime, nur mobile, nur Ton und das mobile Format. Das mobile wird am meisten abgerufen, wobei wir auch vermuten, es wird einfach abgerufen, weil es am schnellsten runterlädt. Ja, nicht unbedingt nur auch am Laptop dann geguckt, aber es lädt am schnellsten. Die waren ja in der Vorlesung, brauchen keine Hochqualität von dem Videobildchen von dem Prof. Ja, und so sieht es dann hier in der Vorlesung bei uns aus. Die ist normalerweise das Videobild nebendran, das haben Sie vorhin gesehen, und hier ist es dann mit drin fürs mobile Format. So werden Sie den Vortrag auch im Netz dann sehen können. Und ganz zum Abschluss, Apps werden entwickelt. Das ist dann spannend, wenn Sie sagen, ich mache Lernsanleihen. Das finde ich den einzig wirklich spannenden Teil daran. Die Örtlichkeit mit integrieren. Ich komme jetzt auch zum Ende. Das ist zum Beispiel eine Mathe-App, die wurde hier entwickelt von einem Mathe-Professor, der macht Mathe-Didaktik, Professor Ludwig, mit uns zusammen. Da ist die Idee, das ist das hier, Mathe-Lehrer können so schlecht Exkursionen machen. So, Bio-Lehrer können gut Exkursionen machen, Erdkundelehrer. Und die Schüler gehen mit dem Mathe-Lehrer durch Frankfurt und je nachdem, wo sie stehen, bekommen sie eine Aufgabe, die mit den Gebäuden, wo sie sind. Also wer dann so, ja, Messeturm, und bekommen Rechenaufgaben zu den Gebäuden und das System erkennt, wo er steht und bekommen Aufgaben. Ja, das ist eine Mathe-Grundschule-Übung, es können Mathe-Lehrer endlich Grundschullehrer-Exkursionen machen. Vielleicht mit dem Biolehrer zusammen, dann noch ins Senckenberg-Museum und auf dem Weg vom Bahnhof zum Senckenberg-Museum können die rechnen. Ja, das ist so, das sind ganz süße Aufgaben. Beim Westhavel Tower muss man ausrechnen, die Dreiecke, das können die ausrechnen, wie viele Dreiecke quasi das Gebäude hat. Ja, das kann man nicht abzählen, die müssen rechnen, das sind zu viele zum Zählen. Kann man nicht markieren, den habe ich schon. Wie hoch ist der Messeturm und so Geschichten. Ja. Genau. Ja, soweit. Das ist dieser Teil mit der Mathe-App. Das ist, nennen wir Location-Based Learning. Ich kriege Aufgaben, je nachdem, wo ich bin, angemessen. Easy kann man sich vorstellen, natürlich in Geografieunterricht, ne? Exkursion, Bio, Pflanzenbestimmung, ein Handy drauf, die Pflanze bestimmt. Ja, das macht. Goggles macht es schon. Wir wollten es mal entwickeln, aber es gibt es schon längst, dass ich einfach ein Blatt im Handy fotografiere und sage mir gleich, welche Pflanze das ist. Das gibt es leider. Ja, Bauingenieure machen an der Uni Darmstadt was. Die gehen ständig hin, fotografieren mit dem iPad eine Brücke und tragen dann so ein paar Daten ein, ergänzen daheim, dokumentieren Brücken, Brückenbaustile, Längen und so weiter. Ja. Und bauen sich ein Wiki über Brücken in der Region, Bauingenieurstatik und Brückenstile und so. Ja, soweit. Genau, das war's. Hier gibt es die Infos. Hier gibt es eine Menge Material. Jetzt haben wir noch eine Minute Diskussion für den Frieder. Nee. Wir können auch mal beenden mit dem Vortrag. Und Input ist zu